Also ich habe schon manchmal kleine Regrets, was man so alles macht früher. Aber gut, es ist alles, glaube ich, der ganz normale Weg, den man da geht. Ja, ich finde das Gericht immer noch okay, sagen wir es so, aber ich hätte sicher ganz viel anders gemacht, heutzutage.
Okay, aber alle haben ja Grün gedrückt damals, alle wollten dich im Team haben, von daher, es kann nicht so schlecht gewesen sein.
Nee, voll. Ich glaube, es war vor allem einfach lecker, einfach wohlschmeckend und das ist ja dann auch immer noch das Wichtigste am Ende des Tages.
Hallo und herzlich willkommen zum Feinschmecker Podcast. Mein Name ist Julius Schneider und heute spreche ich mit einer Köchin, die kannte ich schon lange, bevor ich beim Feinschmecker angefangen habe, und zwar aus dem Fernsehen. Denn sie war eine Kandidatin in einer sehr populären Kochshow. Heute ist sie allerdings eine der besten Köchinnen Deutschlands. Ich spreche gleich mit Rosina Osler. Vorab muss ich mich für die Tonqualität entschuldigen, denn die Internetverbindung hat stark geschwankt. Dementsprechend schlecht ist teilweise auch der Ton. Aber unser Producer hat das Beste rausgeholt und ich glaube, ihr könnt euch auf ein schönes Gespräch freuen. Denn Rosina erzählt von ihrem Weg über die Kochshow bis in die besten Restaurants des Landes und auch in Norwegen. Und wie sie dann wieder zurück nach München kam, denn das ist auch ihre Heimat. Außerdem erzählt sie, wie sie ihr junges Team führt. Und sie verrät, ob sie auf die Schätze aus dem Dahlmeier Delikatessenhaus zurückgreifen darf. Denn das ist ja im gleichen Haus wie das Alois in München. Viel Spaß beim Hören. Werbung. Europa, wo Natur und guter Käse typisch sind. Das ist die neue Kampagne für Pecorino Romano DOP, den einzigartigen italienischen Käse aus 100% Schafsmilch. Entdecke die Welt des Pecorino Romano, ausgezeichnet mit dem Siegel der geschützten Ursprungsbezeichnung, das für höchste Qualität und regionale Tradition steht. Egal ob Feinschmecker oder neugieriger Genießer, du wirst den intensiven Geschmack lieben. Mehr Infos und leckere Rezepte findest du auf enjoypecorinoromano.eu. Werbung Ende. Ja, liebe Rosina, herzlich willkommen beim Feinschmecker Podcast.
Vielen Dank, ich freue mich wirklich sehr.
Ja, super cool, dass du Zeit gefunden hast. Und ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein ins Kochen. Ich beschreibe dir jetzt mein Gericht und vielleicht fällt dir was dazu ein. Und zwar geht es um Kalbsbäckchen, rote Beete, grüner Apfel, Speck und Parmesantropfen.
Das glaube ich jetzt nicht, dass du das irgendwo rausgezogen hast.
Kennst du das Gericht?
Ich kenne das Gericht tatsächlich sehr gut, habe mir schon sehr lange nicht mehr dran gedacht. Das war mein Casting-Gericht von The Taste 2000. Oh mein Gott, wann war das? 2014, glaube ich.
Ja, genau. Damals noch mit Lea Linster auch und Tim Melzer.
Ja, richtig.
Ja, damals warst du noch keine Profiköchin. Würdest du das heute nochmal so kochen, wenn du dran denkst?
Nee. Also ich habe schon manchmal kleine Regrets, was man so alles macht früher. Aber gut, es ist alles, glaube ich, der ganz normale Weg, den man da geht. Ja, ich finde das Gericht immer noch okay, sagen wir es so. Aber ich hätte sicher ganz viel anders gemacht heutzutage.
Okay, aber alle haben ja Grün gedrückt damals. Alle wollten dich im Team haben. Von daher, es kann nicht so schlecht gewesen sein.
Nee, voll. Ich glaube, es war vor allem einfach lecker, einfach wohlschmeckend und das ist ja dann auch immer noch das Wichtigste am Ende des Tages. Aber auch alleine so diese Unsicherheit in dem, wann alles fertig wird, und ich habe mir irgendwie viel zu viel, sehr oft so Hobbykochfehler auch, dass man irgendwie es nicht so krass genau plant und dann zu viele Komponenten macht und irgendwie nicht so auf Nummer sicher geht, und das würde ich heute, glaube ich, anders machen.
Okay. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, du warst kein Profi zu der Zeit, aber hast du schon immer gerne gekocht? Bist du so aufgewachsen oder gab es irgendwas, was die Begeisterung dafür ausgelöst hat?
Also eher Ersteres. Also ich habe immer schon wahnsinnig gerne gekocht. Auch schon so als Jugendliche war ich immer die, die schon Freunde eingeladen hat zum Essen, oder auf Partys habe ich immer große Buffets irgendwie aufgetischt. Genau, aber beruflich kam es halt wirklich erst deutlich später, weil ich relativ spät erst dran gedacht habe, dass es vielleicht wirklich nicht nur Hobby ist, sondern einfach ein Beruf oder auch ein bisschen meine Berufung, wenn man das so ein bisschen kitschig sagen möchte. Und habe dann erst während dem Studium so richtig angefangen, auch professioneller zu kochen und ein bisschen Catering zu machen. Und dann kam das erste Küchenpraktikum. Und dann war, ehrlich gesagt, kein Schatten mehr.
Genau, du hast an der University of Gastronomic Sciences studiert, also es ging schon in die Richtung. Und war The Taste nochmal so eine Bestärkung auch, dass du dann in die Profi-Richtung gehen willst? Weil das ist ja eine sehr intensive Zeit, glaube ich, ne?
Ja, also es wird natürlich immer gerne so ein bisschen genommen, dass man sagt, durch The Taste wurde ich dann Köchin. Das stimmt nicht ganz, weil ich tatsächlich davor schon beschlossen hatte, dass ich die Kochausbildung noch machen möchte. Mhm. Und es war dann genau die Zeit, wo ich nach Italien ins Studium gegangen bin, kurz nach The Taste. Und hatte aber quasi schon die ersten Gespräche auch mit Ausbildungen für nach dem Studium in der Zeit. Und ich glaube, das ist einfach nur mal so ein bisschen noch mehr befeuert oder mir noch mehr eher so eine positive Energie halt gegeben. Mhm. Aber dass ich Köchin werden will, wusste ich schon zu der Zeit, ja.
Ja. Und deine Ausbildung hast du ja an der Traube Thonbach gemacht, eins der besten Häuser in Deutschland. Wolltest du auch auf jeden Fall in diese Liga, gar nicht jetzt in einem Gasthaus eine Ausbildung machen?
Ja, voll. Also ich bin, glaube ich, schon ein bisschen Typ, alles möglichst gut planen und irgendwie schlaue Moves machen, auch was die Karriere angeht. Mhm. Und habe damals tatsächlich über meinen Opa, der lebt heute nicht mehr, aber so ein bisschen gefragt, weil der war relativ gut vernetzt, so mit zum Beispiel mit Hans Haas oder so. Und ich habe tatsächlich damals darum gebeten, ob man den nicht fragen könnte, wo es schlau wäre, eine Ausbildung zu machen. Und dann wurde mir die Traube Thonbach von ein paar verschiedenen Ecken sogar empfohlen. Und mir wurde gesagt, da kamen schon viele gute Köche irgendwie raus. Mhm. Und dann habe ich ganz bewusst auch gewählt, weil ich einfach dadurch, dass ich in den Beruf gegangen bin, umso schneller mehr lernen wollte und dann am besten Ort ist. Und das war dann die Entscheidung. Ja.
Okay. Und wie alt warst du da? Weil du hast ja gesagt, du hast ein Studium vorher gemacht. Wann hast du angefangen?
Ich war 23, als ich die Ausbildung angefangen habe.
Ja.
Ja.
Und danach warst du am 1 unter 0 noch in Berlin und dann wahrscheinlich auch eine prägende Station in Norwegen, im Maemo. Wie bist du dahin gekommen?
Ja, das Maemo war tatsächlich eine sehr prägende, sehr tolle Station, an der ich mich, glaube ich, auch so am meisten entwickelt habe die letzten Jahre. Ich bin da hingekommen, tatsächlich, weil ich selber Gast war 2015 im Sommer, bevor ich meine Ausbildung angefangen habe. Mhm. Und es war damals noch eine andere Location. Damals hatten sie auch noch 2 Sterne, waren aber kurz vor den 3 Sternen. Und ich fand es einfach unheimlich spannend dort und wunderschön und einfach von der Kochtechnik, aber auch der ganzen Ästhetik irgendwie anders als alles, was ich davor kannte und einfach unfassbar spannend. Und dann hatte ich das so abgespeichert. Vielleicht später, wenn ich mal wirklich dann eben Köchin bin, gelernt und so weiter, dann wäre das vielleicht meine Station. Mhm. Und genau so war es dann. Ich habe mich dann während Corona daran erinnert, okay, cool, eigentlich könnte man es ja mal versuchen, sich da zu bewerben. Und dann hat es unerwartet schnell geklappt.
Mhm. Und wie lange warst du dann da? Du warst ja zwischendurch noch im Mon Onkel. Das ist ja auch deren Restaurant, aber ganz anders als im Maemo.
Genau. Ich war insgesamt 3 Jahre dort. Ich würde sagen, wie lange war ich im Maemo? Ungefähr von den 3 Jahren, 1,5, fast 2 war ich im Maemo. Also am Anfang und am Ende. Und dazwischen war ich eben als Küchenchefin dann im Mon Onkel zur Neueröffnung und habe das dann ein Jahr dort geführt. Genau.
Ja, und das war ja eher französisch oder sehr französisch mit norwegischen Zutaten. Da hat dir die Traube Thonbach wahrscheinlich in die Hände gespielt.
Ja, absolut. Also meine Ausbildung war ja schon sehr französisch.
Ja.
Und einfach so richtig gutes altes Kochen, so richtig Rückgrat, würde ich sagen.
Ja.
Und das konnte ich dort auf jeden Fall super gut mit einfließen lassen.
Und dann ging es ja nochmal ins Maemo. Und wie war das da mit deinen... Konntest du da auch deine eigenen Ideen einbringen?
Konnte ich ein bisschen, also ein Stück weit. Das Maemo hat wie viele Restaurants gerade im Ausland auch eine separate Testküche mit Köchen, die wirklich nur dafür da sind, um neue Gerichte zu kreieren und irgendwie spannende Zutaten zu finden. Das gibt es ja in Deutschland auch relativ selten. Mhm. Und dort hatte ich einen regen Austausch, aber war natürlich eher für die Küchenleitung, fürs tatsächliche Geschäft zuständig. Und hatte relativ wenig Zeit tatsächlich, um da dabei zu sein in der Testküche. Also ich war eher ausführend und das war auch der entscheidende Punkt, warum ich irgendwann entschlossen habe, okay, muss ich selbstständig oder eben Küchenchefin mit kreativer Freiheit irgendwo werden. Und deswegen bin ich dann auch früher oder später gegangen.
Ja, und war das Alois immer schon von dir im Hinterkopf? Hast du das, dass du dahin wolltest? Du kommst ja auch aus München, ist ja deine Heimatstadt.
Ich hatte es nicht im Hinterkopf, dass ich hier hin möchte unbedingt, bis zu dem Zeitpunkt, als ich dann halt innerhalb die Schlagzeilen gelesen habe, dass mein Vorgänger geht.
Ja, der war ja auch nur kurz da, Max Nadmesic damals, ja.
Genau, der war nur 8 oder 10 Monate, glaube ich, da. Ja. Und da war ich natürlich dann schon hellhörig. Gerade wenn es dann so ein bisschen gerade war, okay, ich bin jetzt schon lange in Norwegen. Ich habe irgendwie Lust auf den nächsten Step. Ich habe Lust auf kreative Freiheit und auch mal ein bisschen ankommen. Und ich war auch in München schon 10 Jahre zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Mhm. Dann war das irgendwie so, hat mich getriggert, sagt man ja so schön. Und ja, dann habe ich mich auch beworben.
Okay. Und dann ging das ja recht fix, ne? Das, also Max Nadmesic war weg. Ich glaube, es gab eine kurze Überbrückungsphase und dann warst du am Start. Wie war das für dich? Wie bist du da angekommen? Wie bist du gestartet?
Boah, ich glaube, das war so ziemlich die intensivste Zeit meines Lebens bisher. Weil wir das Restaurant auch nie geschlossen hatten. Heißt, ich kam an, hier war laufendes Geschäft mit einem logischerweise noch anderen Menü vom Vorgänger. Und ich habe dann tatsächlich fast alleine eine Woche lang mein neues Menü hier produziert. Mhm. Und langsam das gesamte Küchenteam irgendwie darauf eingestellt, was ich denn jetzt so mache. Aber es war schon alles sehr zügig, sehr intensiv, anders als wenn man das Restaurant eine Zeit lang schließt und dann halt in Ruhe einarbeitet und neu eröffnet. Von dem her, ja, es war schon knackig, zumal wir auch in der Weihnachtszeit eröffnet haben. Mein erstes Menü war, glaube ich, Nikolaus, der 6. Dezember. Und ja, kaltes Wasser. Sehr kaltes Wasser, bis ich da rein bin. Aber irgendwie hat es gut funktioniert und war cool. Und jetzt möchte ich es eigentlich auch nicht missen. Also ich habe auch da irgendwie viel mitgenommen von der Zeit.
Und konntest du dann in dieser Woche direkt quasi neues Menü etablieren oder war das irgendwie erstmal zweigleisig und Stück für Stück umbauen?
Also mir war es relativ schnell sehr wichtig, dass es mein eigenes Menü wird, zumal ja dann auch publik war und in den Medien war, Frau Ostler ist jetzt im Alois und ab dem 6. Dezember gibt es ihr Menü. Dann fand ich es irgendwie extrem falsch und auch irgendwie habe ich mich nicht gut damit gefühlt, ein Menü zu schicken, das nicht von mir ist. Von dem her haben wir schon wirklich fast alles komplett umgestellt.
Okay. Und wie würdest du deinen Stil beschreiben? Was macht das aus, deine Küche?
Das werde ich ja sehr oft gefragt tatsächlich. Das ist so eine Frage, die ich wahnsinnig schwierig finde, weil ich schon sagen würde, ich habe eine sehr spezielle Küche, die man erleben muss. Und dann kann man sagen, okay, es ist was Spezielles, irgendwie passt nicht so gut in eine Schublade oder in einen Trend. Aber ich sage immer zu meiner Küche, dass sie sehr kreativ und sehr frei ist und auch sehr persönlich. Das sind drei so Schlagworte, die ich nennen würde. Und auf jeden Fall orientiere ich mich auch stark an Saison und Regionalität. Und wir haben uns mittlerweile eine riesen Zutatenbibliothek aufgebaut, von der das Ganze inspiriert ist. Mhm. Also ich kaufe immer sehr viel ein in der Saison. Jetzt gerade in dem Sommer ist es sehr, sehr extrem, was wir noch an Zusatzarbeit haben, um Dinge einzulegen, zu fermentieren, zu trocknen, zu räuchern, irgendwie haltbar zu machen. Und meistens weiß ich gar nicht, was ich damit in Zukunft mache. Und dann ein paar Monate später Sachen fertig, sind gereift oder passen dann perfekt zu einem Gericht und dann nutze ich das.
Okay, und das heißt, du hast gerade schon gesagt, einlegen, fermentieren, ist das was du aus Maemo mitgenommen hast? Das ist ja da wahrscheinlich schon eher auch sehr häufig gemacht wird oder viel?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Also kann man nicht leugnen. Ich münze es natürlich um, ob jetzt hier, weil ich arbeite jetzt hier nicht mit nordischen Produkten. Das wird auch oft so ein bisschen missverstanden, dass ich so jetzt hier so super Nordic Cuisine mache. Ist gar nicht so, aber klar, so ein bisschen Philosophie, Techniken auf jetzt die Zutaten hier angewendet mache ich schon, ja.
Mhm. Und wie oft wechselt ihr das Menü?
Tatsächlich sehr oft.
Okay.
Also wir haben ein sehr langes Menü. Also wenn man jetzt richtig einzelne Positionen sind, so 22 kleine Sachen. Und in den 22 kleinen Sachen wechselt sich wöchentlich irgendwas. Und ich habe immer so das Ziel, alle 10 Wochen ein komplett neues Menü zu haben.
Okay, was sich dann aber laufend erneuert quasi. Und nach 10 Wochen ist es quasi ein ganz anderes als vor 10 Wochen.
Genau, ja.
Okay. Und wie entsteht denn dann so ein Gericht bei dir? Ist das ein Teamwork? Bringt sich jeder ein? Oder denkst du an den eingelegten Spargel aus dem Vorjahr und bringst ihn dann ein?
Ja, tatsächlich mache ich oft Ausflüge zu unserem, wir haben mittlerweile hier den halben Dallmayr-Keller übernommen. Nein,
aber ja, die Frage habe ich auch noch. Ja.
Weil ich so 1-2 Kühlhäuser dazu gezwackt habe, wo dann unser sogenanntes Einlege- und Fermentationskühlhaus. Und das ist dann wirklich oft so ein Inspirationsgang, zu gucken, was da so ist, wieder durchzuschauen, manche Sachen zu probieren, ob die jetzt schon fertig sind. Und daraus kreiere ich das dann sehr, sehr viel tatsächlich. Dann aber auch mit manche Sachen auch einfach frisch, die mir ein Lieferant zur Verfügung stellt oder zeigt. Oder auch im Haus hier gibt es natürlich viel Expertise. Ich habe einmal die Woche auch ein Meeting mit dem Chef-Einkäufer vom Haus, der mir dann auch sagt, okay, wir haben jetzt hier und da irgendwie einen speziellen Jäger, der jetzt tolles Wild hat für die nächsten 8 Wochen. Dann nehme ich das auch mit rein. Und langsam, aber sicher, habe ich Kalender, die ich mir jetzt selber mache, mit Zeiten und Lieferanten, wann was jährlich zur Verfügung ist und kann so ein bisschen vorausplanen. Also ich plane jetzt auch gerade schon, Herbstmenü ist schon fast fertig, auch in der Umstellung, und dann Wintermenü wird auch gerade schon von mir aktiv geplant, und dann geht's schon ins Januar-Februar-Menü. Also es ist wirklich sehr viel Denkarbeit auch und sehr, sehr viel Planung, aber langsam haben wir einen richtig guten Flow.
Okay, das heißt, das Herbstmenü läuft schon, also parallel in eurer Küche testet ihr schon die Gerichte?
Genau, also wir haben ja keine separate Testküche, sondern es läuft nebenbei. Durch mein größer viel Tests und Gedanken und mache auch sehr viel Research für eben Produkte, Lieferanten, und hole mir aber das Team auch mit ein. Also gerade der Sous-Chef und ich machen sehr, sehr viel zusammen, und dann aber auch das restliche Team. Wir machen auch ab und zu große Brainstorms und ich hole mir Ideen ein. Also das ist mir schon auch wichtig.
Ja, jetzt haben wir ja in Heft 1225 ein Gericht, stellen wir vor, das in der Rubrik Meisterstück. Das ist ja immer das Rezept. Ich würde sagen, die sind meistens nicht nachkochbar für Hobbyköchinnen, außer sie nehmen sich sehr viel Zeit und haben die entsprechenden Geräte. Und bei dir sind es die Miesmuscheln, werden es sein. Wie hat sich das Gericht entwickelt? Ich habe mir das Rezept auch vorhin nochmal durchgelesen. Es ist schon sehr komplex, mit eine Woche einlegen und... Ja, jemand, der keine Brigade zu Hause hat. Na gut, es bedarf gewisser Vorplanung auf jeden Fall, um das so hinzukriegen.
Ja, schon ein bisschen. Aber ich glaube, das ist auch so die Essenz meiner Küche und dem, was wir hier mal alles machen. Es ist tatsächlich nicht so einfach, die Sachen nachzukochen, weil man kann viele Dinge auch nicht kaufen. Oder irgendwie, wie gesagt, manche Geschmäcker entwickeln sich auch erst über die Zeit, und das ist dann das Glück, dass wir das hier alles da haben. Man muss da schon, glaube ich, eine Leidenschaft für hegen, aber es ist ja auch schön, die Leute zu animieren, vielleicht auch mal was einzulegen oder ein bisschen oder mit der Saison zu gehen oder genau.
Ein Rosen-Espuma zu machen oder ein rosa Pfeffergel.
Ja, absolut. Ja. Ist doch schön. Ab an den Herd.
Auf jeden Fall. Was auch super spannend ist, du hast es vorhin schon so nebenbei erwähnt, du hast mit dem Chef-Einkäufer einmal die Woche Kontakt. Ist das der Herr vom Dallmayr, von dem Delikatessenhaus?
Ja, das ist der Herr Weiß, der arbeitet hier schon, ich will jetzt nichts Falsches sagen, sehr, sehr lange. Aber genau, ist vom Delikatessenhaus, der Chef-Einkäufer, der hat auch eine ganze, natürlich auch wie eine Brigade, also ja. ein ganzes Team, das hier sich immer um die besten Produkte kümmert. Und es wäre natürlich nicht sinnvoll von mir, das nicht irgendwie zu nutzen, die ganzen Kontakte und die Expertise.
Das heißt, genau, ihr seid ja im selben Haus wie das Delikatessenhaus. Du kannst auf deren Netzwerk zugreifen und wahrscheinlich auch auf die Produkte.
Ja, absolut. Das ist auch ein großes Glück. Das macht sehr viel Spaß.
Ja. Und du hast gesagt, du hast hier Kühlhäuser abgezwackt, also welche vom Dahlmeier Delikatessenhaus?
Ja, vom Delikatessenhaus nicht so viel. Da wollte ich jetzt doch nicht so ganz mit rein, aber Intergastro zwischen uns. Wir haben ja hier im Haus nicht nur das Alois, das Zwei-Sterne-Restaurant, sondern auch eine Brasserie und ein Café-Bistro. Also wir sind hier quasi drei Gastronomie-Outlets im Haus und die haben natürlich auch alle ihre Kühlhäuser. Und da habe ich dann einfach natürlich sehr freundlich gefragt, ob man vielleicht die eine oder andere Ecke mit unseren großen Stapeln vielleicht bestücken kann. Und mittlerweile seit 2 Wochen bin ich auch im Catering-Kühlhaus mit drin.
Ja.
Also, naja, man muss halt gucken, wie man zurande kommt, aber man kann auch alles im Leben mitnehmen.
Ja, und du verlässt dich aber wahrscheinlich nicht nur auf den Chefeinkäufer oder auf das, was im Delikatessenhaus ist. Ihr habt auch euer eigenes Netzwerk von Produzenten für, weiß ich nicht, Fisch oder Lamm.
Absolut, also es ist auch da auch ein Geben und Nehmen. Auch ich habe schon Leute und Kontakte reingebracht, die dann vielleicht auch andersrum mal im Delikatessenhaus mit ihren Produkten gelandet sind, obwohl es bei mir erst angefangen hat. Ich frage da sehr viel rum. Ich kenne halt auch andere Gastronomen und frage die, mit wem sie arbeiten. Manche Leute habe ich auch einfach so selbst gefunden, weil es ja doch, muss man schon trennen, was in einem Delikatessenhaus verkauft wird und dann gekauft wird, ist schon sehr anders, wie das, was wir hier im Restaurant anbieten. Also zumindest zu einem großen Teil sind es sehr viel speziellere Produkte und Dinge, die jetzt die große Masse oder auch ein Tourist oder auch der Münchner jetzt nicht unbedingt einkauft, was halt einfach zu speziell ist.
Ja, ja, ja. Oder die vielleicht auch schon in gewisser Weise zubereitet oder eingelegt sind und das macht ihr dann selber.
Genau, genau. Also es gibt ja auch wahnsinnig viele tolle eben Delikatessen und Gourmetprodukte, Öle, Balsamico, eingelegte Oliven, die besten der Welt und 8000 Sachen, genau. Aber da habe ich ja im Endeffekt damit zu tun.
Lass uns mal über dein Team sprechen. Ich habe mir vorhin mal deinen Instagram-Feed angeguckt. Da sieht man ja sehr viele deiner Gerichte. Aber man sieht auch ab und zu mal dein Team, das sieht sehr jung aus. Täuscht der Eindruck oder?
Nee, täuscht gar nicht. Die sind alle wahnsinnig jung. Also ich fühle mich aber schon ein bisschen wie die Grandma des Teams. Es ist wirklich, sind alle sehr, sehr jung und man merkt immer, wer die Playlists anmacht, ob das
okay.
ob ich das bin oder ob das die anderen sind. Nein, aber es ist wirklich schön, weil wir haben so viel Energie und Lebensfreude mit dem Team und so viel Talent. Und ich finde auch, sind alle sehr, sehr weit in ihrer Weise, wie ernst sie den Job nehmen und trotzdem mit wie viel Elan sie dabei sind. Ist echt, ich bin sehr, sehr glücklich mit dem Team.
Und wie groß ist das?
Wir sind zu 10 in der Küche, in der Küche, also ich plus 9.
Mit Azubis auch?
Azubis haben wir nur ab und zu, weil die sind nicht immer bei uns. Also wir haben Azubis im Haus. Hier gibt es ja einen Stock über mir. Wir sind im ersten Stock in dem großen gelben Dahlmeier-Haus. Im zweiten Stock ist eine Großküche. Und die kochen fürs Catering und für den Laden. Hier wird ja sehr, sehr viel tatsächlich selbst gemacht. Und dort gibt es Azubis und die rotieren durchs Haus und sind auch manchmal 3 Monate bei mir.
Okay, ja. Und jetzt hast du viele Junge im Team, hast du gesagt, wie gehst du mit dem Druck um oder der in der Spitzenküche herrscht? Ihr habt 2 Sterne, ihr wollt die ja sicherlich halten. Wie holst du die jungen Köchen ab, die das vielleicht noch nicht so kennen? Oder habt ihr so Feedbackrunden oder Trainings oder wie läuft sowas?
Boah, wir haben tatsächlich eine extrem gute Kommunikationskultur, würde ich sagen. Ich versuche auch wahnsinnig transparent zu sein und sehr, sehr viel Input zu streuen. Wir haben am Tag ein rein kücheninternes Briefing, immer ziemlich am Anfang vom Tag, Testuhrzeiten, wo man sich einfindet. Und das ist dann wirklich auch so, dass ich am Anfang Infos gebe oder Feedback gebe für den Vorabend oder Wünsche für die nächsten Tage. Spreche einfach alles an, was es so gibt. Spreche auch Dinge an, wie, oh, wir müssen schauen, wie da das mehr auf die Sauberkeit im Kühlhaus geachtet wird oder solche Sachen. Und dann frage ich immer in die Runde, ob noch irgendwer irgendwas anzusprechen hat. Dann wird dann auch gesagt, hey, mich hat es irgendwie gestern gestört, dass derjenige irgendwie nicht aufgepasst hat mit meiner Mise en Place. Also es gibt wirklich eine ganz offene Kommunikation. Immer mit dem Ziel, dass wir reibungsloser miteinander arbeiten, dass es keinen Unmut gibt und dass wir besser werden.
Okay, also so eine offene Fehlerkultur auch.
Total, ja.
Ja.
Also ich finde immer, es gibt irgendwie wenig Platz in der Küche für so Ego-Geschichten oder auch untereinander Konkurrenzgeschichten. Und es kann ganz schnell mal passieren, dass irgendwie einer total genervt ist vom anderen. Einfach weil man so wenig Zeit hat, auch untertags miteinander zu reden und die Dinge wirklich auszudiskutieren. Und dafür sind dann eben solche Küchenbriefings da.
Okay, und das habt ihr jeden Tag?
Das haben wir jeden Tag. Nochmal eins vom gesamten Team mit dem Service zusammen auf.
Okay, ja. So, jetzt habe ich mal mit dem Arbeitsamt telefoniert in Nürnberg, mit der Agentur für Arbeit, weil ich wissen wollte, wie die Geschlechterverteilung ist bei Köchinnen und Köchen. Also mich hat die Ausbildung vor allem interessiert. Das konnten die mir leider nicht sagen, da haben die keinen Einblick, aber die konnten mir bei den Bewerbern, konnten die mir die Zahlen geben.
Okay.
Also es sind 5093 Menschen, haben sich im Jahr 2024/25 beworben auf den Beruf der Koch oder der Köchin. Was schätzt du denn? Wie viele sind davon Frauen, wie viele Männer?
Boah, das ist eine schwierige Frage.
Ja.
Ich würde ja hoffen, dass es mittlerweile vielleicht, boah, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu positiv bin, aber vielleicht sind es 2000 Frauen, 3500 Männer oder so.
Ja, fast. Es sind 1324 Frauen, 3769 Männer. Also auf jeden Fall noch ein starker Männerüberhang. Was glaubst du, woran liegt das? Warum wollen weniger Frauen Koch oder Köchin werden als Männer?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es liegt natürlich viel so noch am Lebensmodell vielleicht, dass man halt vielleicht über Familienplanung nachdenkt, schon in welchen Beruf man geht. Einfach langfristig gesehen, da ist es immer noch schwierig, als Köchin langfristig, gerade wenn man sich wahrscheinlich, so wie ich jetzt, hochgearbeitet hat, irgendwie schon das eine Zeit lang macht, ist man in dem Alter, wo man normalerweise Familie gründet oder nicht. Also ist ja auch sehr individuell. Aber es denken wahrscheinlich schon viele drüber nach, okay, wie soll ich meinen Job machen, an dem ich meistens Wochenende, Feiertags und vor allem immer abends arbeite. Ich glaube, man kann da Wege finden, um das zu verbessern, aber es wird wahrscheinlich immer noch sein, warum es nicht so viele dann machen wie jetzt Männer. Und allgemein vielleicht auch ein bisschen das Image, dass es halt schon abschreckt, auch je nach Charakter, aber wenn man ein bisschen sensibler ist, sich da so durchzusetzen in der Männerdomäne, ein bisschen das Spiel, das mitzumachen, dass man da ein bisschen unter dieser männlichen Rudelbildung, die es einfach schon manchmal gibt, dass man da nie durchkommt, dass es konstant unangenehm ist.
Wie ist es bei dir in der Küche? Wie viele Männer und Frauen sind da?
Jetzt gerade sind wir 4 Frauen und 6 Männer. So viele hatte ich auch bisher noch nie tatsächlich, glaube ich. Also es hat sich ein bisschen so entwickelt. Aber ich achte da auch zum Beispiel gar nicht drauf, aufs Geschlecht. Ich würde mir wünschen, dass allgemein viel weniger drauf geachtet wird. Ob jemand ein Mann oder eine Frau oder was dazwischen ist, weil am Ende geht es, finde ich, immer nur um einen guten Charakter und gute Arbeit und die richtige Einstellung.
Ja. Hattest du irgendwelche Vorbilder in der Küche, vielleicht auch weibliche Köchinnen oder so, als du angefangen hast? Oder?
Tatsächlich nicht so. Also klar gibt es viele tolle Köche und Köchinnen, aber jetzt so wirklich ein richtiges Vorbild habe ich nicht.
Ja, ja. lag. Vielleicht auch daran, weil die mediale Präsenz ist ja jetzt auch eine ganz andere. Und das gilt ja auch für dich. Ich meine, du bist in erster Linie Köchin und du bist auch die meiste Zeit im Alois. Du warst Jury bei The Taste. Ist das Teil des Jobs jetzt, dass du solche Anfragen kriegst?
Ich glaube, es ist schon ein bisschen Teil des Jobs mittlerweile. Und ich habe auch das Gefühl, dass es wichtig ist, so ein bisschen Sichtbarkeit zu generieren. Ich finde es auch schön. Ich muss sagen, mir macht sowas einfach auch viel Spaß, weil jeder Koch und jede Köchin hat ja auch wie jeder andere Mensch mehr Seiten an sich als nur die reine Küchenarbeit. Also es gibt auch viele andere Bereiche, die Spaß machen und interessieren und man lernt spannende Menschen kennen und bildet sich selber auch irgendwie weiter. Von dem her, ich begrüße sowas sehr und habe auch das Gefühl, es ist eher förderlich als sonst irgendwas. Ja.
Also fällt dir das leicht, im Rampenlicht zu stehen und Gerichte zu bewerten?
Du formulierst es jetzt gerade ein bisschen. Nee, aber das heißt, im Rampenlicht zu stehen. Aber mir fällt es leicht, neue Menschen kennenzulernen und in neue Situationen zu gehen. Und mir macht es ehrlich gesagt auch Spaß. Ich glaube, ich brauche das auch. Ich bin so vom Typ her, jemand, wenn mir langweilig wird, bin ich ziemlich unglücklich. Ich mag lieber mehr neue Herausforderungen, neue spannende Erfahrungen.
Ja. Und wie siehst du denn das Alois? Wohin soll sich das denn entwickeln? Hast du da irgendeine Vision? Wollt ihr den dritten Stern erkochen? Ist das ein Ziel?
Du, das muss sich jetzt entwickeln. Es gab ja vor mir relativ viele Küchenchefs, die also schon da waren und wieder gegangen sind. Mir wäre es jetzt wichtig, dass irgendwie eine Konstanz einkehrt, dass ich auf jeden Fall mit Spaß am Kochen habe mit meinem Team wie bisher oder sogar ein bisschen mehr. Und klar, man schaut, dass man besser wird. Ich bin jetzt auch noch einigermaßen jung, habe das Gefühl, ich kann mich auf jeden Fall auch noch weiterentwickeln. Und sonst gibt es natürlich überall Optimierungen, die man machen kann. Also mein großes Ziel ist, hier Thema Fermentationsprodukte und so auch noch mehr anzugreifen. Ich habe Lust, mal Thema Garum mehr einzusteigen, auch Garten. Delikatessenhaus haben und dann so super smarte Kreisläufe vielleicht auch mit Ware, die nicht verkauft wird oder so. Mhm. Also ich denke, da war schon relativ weit und relativ gesamtheitlich. Da gibt es noch viele Projekte, die ich anstoßen möchte. Und ansonsten freue ich mich einfach, das hier immer weiter zu steigern in alle möglichen Richtungen.
Ja, ja. Und wenn du jetzt sagst, dass du so Gefühl hast, du kannst dich immer noch weiterbilden, immer noch lernen, wo lernst du denn? Bei Kollegen, wenn du bei den Essen gehst oder aktiv einen Fermentationsworkshop oder sowas in der Richtung?
Doch, solche Sachen mache ich tatsächlich. Ich gehe auch, klar, viel essen, viel reisen auch. Also ich finde, auf Reisen lernt man nie aus. Ansonsten merke ich ehrlich gesagt auch selber, wie immer mehr andere Gedanken und irgendwie kreative und auch ästhetische Dinge zu mir kommen.
Die außerhalb des Kochens liegen.
Ja, total. Und auch tatsächlich auch persönlich, finde ich, entwickelt man sich ja ständig weiter. Auch in der Art, wie ich das Team führe, wie wir hier alle zusammenarbeiten. Also ich merke, da ist einfach ständiger Wandel und meistens zum Glück in eine positive Richtung und da bin ich auch sehr, sehr froh drum.
Ja, ja. Jetzt sind wir schon fast am Ende vom Podcast. Ich habe noch ein paar Halbsätze für dich, die du gerne vervollständigen kannst. Da freuen sich immer alle. Ich würde einfach mal anfangen und dann gucken wir mal, was du sagst.
Okay.
Meine größte Küchenpanne war...
Boah, was? Da gibt's... gibt's natürlich viele Dinge. Ich glaube, was halt richtig doof eigentlich auch ist, zum Beispiel im Gedanken irgendwie ein Karamell zu probieren.
Weil es so heiß ist.
Ja klar, das bleibt dann kleben und dann kriegt man ganz viele Brandstellen. Also das nicht machen wir auf jeden Fall. Okay. Immer schön bei der Sache bleiben.
Ja. Ja, nehmen die Hörerinnen noch einen Tipp mit, das ist doch super. Das beste Essen meines Lebens war?
Ach, das ist auch eine ganz fiese Frage, weil das kann man überhaupt nicht einfangen. Ich habe schon so viel gut gegessen, und zwar die einfachsten Dinge und die fancysten Sterne-Dinge. Wenn du mich jetzt festnagelst, dann würde ich eher sagen, so Festessen mit der Familie oder so ganz einfache Kindheitserinnerungen. Also sei es jetzt eine gute gedämpfte Kartoffel mit kalter Butter und Salz und einem Glas Milch dazu.
Ja. Ja, das klingt gut. Meine geheime kulinarische Sünde ist?
Oh je, da habe ich auch ganz viele. Da rede ich manchmal heimlich mit dem Team drüber, so beim Feierabend hier.
Ja, hier ist auch alles heimlich.
Total heimlich. Ja. ich würde sagen, sowas Fieses wie Pombeeren. Ich hoffe, die kennt noch jeder. Vielleicht ist es auch wieder so ein Ding, wo ich einfach alt geworden bin.
Okay, Pombeeren nach dem Service, oder?
Nee, eher manchmal so, kennst du das, wenn man so fiese lange Autofahrten hat oder so Roadtrips oder Umzüge aus Norwegen zum Beispiel. Ich meine auch so Autofahrten, dann ist man ja wirklich nur den allergrößten Mist.
Also Raststätte oder Pombeer, das nimmt sich nicht viel. Ja.
Ja, genau, Raststätten essen. Nee, was ich auch liebe, sind American Chocolate Chip Cookies mit einem kalten Glas Milch.
Okay.
Eigentlich so mein Guilty Pleasure eh immer das kalte Glas Milch zu allem.
Okay, jetzt wird es vielleicht einfacher. Ein Küchengerät, auf das ich nicht verzichten kann.
Ja gut, das Erste, was mir einfällt, ist ein gutes, scharfes Messer, das man sehr gut kennt. Also das schon fast so eine Handverlängerung ist.
Ja. Wie lange hast du dein Messer?
Mein Lieblingsküchenmesser habe ich auf jeden Fall schon mindestens 12 Jahre.
Okay, cool.
Ja.
In 50 Jahren wird die Gastronomie, das ist auch der letzte Halbsatz.
Das ist der allerfieste. In 50 Jahren wird die Gastronomie sich stark verändert haben. Hoffentlich ein bisschen menschenfreundlicher und tierfreundlicher und umweltfreundlicher sein. Immer noch die schönste Branche der Welt sein.
Okay, das ist doch schön. Und jetzt habe ich tatsächlich nur noch eine Frage, die ich gern stelle. Was gibt's denn heute für dich und dein Team zu essen?
Lass mich überlegen, weil das schreibt das Team auch jeden Tag selber auf. Es kocht immer wer anders. Heute, wenn mich nicht alles täuscht, gibt's Gnocchi mit Gorgonzola-Soße und so Morten Trauben und Speck.
Okay, das hört sich gut an.
Ja. Wir kochen immer sehr gut für die Mitarbeiter, also ich freue mich da jeden Tag drauf.
Ja. Kochst du auch mal oder nur das Team?
Auch tatsächlich. Okay. Ich koche super gerne für uns. Cool. Ja, es macht mir wahnsinnig viel Spaß, weil das dann so ein bisschen mehr, ja, wie eben für die Familie kochen oder so. Es ist halt ganz anderes Kochen als das Fine Dining Kochen, und es macht sehr viel Spaß.
Ja. Das heißt, du kochst auch privat noch?
Total viel, ja.
Okay. Aber viele,
kann man echt komplett trennen. Das ist wie eine andere, ganz andere Materie, okay, eigentlich schon fast.
Ja.
Kannst gerne mal vorbeikommen zum Personalessen.
Ja, super gerne. Ein paar hatte ich schon. War alle sehr gut. Ja.
Sehr gut.
Ja, cool, liebe Rosina. Vielen Dank für deine Einblicke in die Küche und in die Tiefen des Dahlmeier Delikatessenhauses.
Sehr gerne.
Ja, hat super Spaß spannend. Gemacht. Ja, dann sage ich mal bis bald zum Personalessen, und im Restaurant komme ich dann auch vorbei.
Auf jeden Fall. Danke dir, hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke, mach's ciao. Gut.
Das war der Feinschmecker-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Geschichten rund um Spitzenköchinnen und Spitzenküche findet ihr natürlich im Heft auf feinschmecker.de. und in unserem Newsletter.